Und herzlich willkommen
zum
sterilsten Podcast der Welt.
Wow.
Beziehungswelt. Mit
Merten
und
Pi.
Hallo.
Hallo. Das ist also wirklich das beste Intro ever. Der sterilste Podcast der Welt.
Ja, aber mal Butter beim Lachs so. Im Titel steht es ja auch schon. Wir reden heute über
vegane Bälle
von Centis. Unbezahlte Markennennung. Die sind lecker und viel zu teuer.
Ja, gibt uns mal hier so eine Probepackung.
Was verhältnismäßig gar nicht so teuer ist und auch sehr lecker ist, die Sterilisation des Mannes.
Boah, die ist schon teuer und weiß ich nicht, lecker, also ja.
Man muss sie ja nicht in den Mund nehmen, das steht ja allen Menschen frei. Aber es ist ein bisschen wie bei Tattoos, aufs Leben gerechnet und du hast es ja im besten Fall für immer. Man muss ja nicht nachgebessert werden. Ist das preislich schon in Ordnung?
So eine Vasektomie, ja.
Genau.
Aber ich glaube, vielleicht müssen wir ein bisschen früher anfangen. Nicht direkt bei der Vasektomie.
Ey, wir sind komplett im Thema drin.
Aber für diejenigen, die jetzt gerade so frisch dazukommen, die wundern sich vielleicht.
Das stimmt.
Weil du bist ja jetzt hier so ein gut aussehender Jungspund.
Genau, ich bin kein Mann mehr, ich bin jetzt Jungspund.
Du bist jetzt Jungspund.
Weil zeugungsunfähig.
Genau.
Ich habe meine Männlichkeit im Saal gelassen.
Nee, das verwechselst du gerade mit Frauen. Nur gebärfähige Frauen sind ja auch richtige Frauen, weißt du doch.
Ey, Männer, die keine Kinder machen können, sind auch keine Männer.
Ja.
Also mein Alpha-Potenzial habe ich verkauft.
Das stimmt. Aber trotzdem, nach außen wird das, glaube ich, ein bisschen anders gehandhabt, weil
Das stimmt, man muss schon reingucken.
Ich würde, genau, man muss man ausprobieren, sonst weiß man das nicht.
Aber das ist bei Frauen genauso, also Mensch mit Uterus.
Ja, wobei ich sagen würde, gesellschaftlich ist das immer noch ein absolutes Tabuthema, sich sterilisieren zu lassen als Person mit Gebärmutter.
Mhm.
Und Vasektomie dann doch relativ einfach und dafür spricht, dass du gerade vasektomiert bist und ich nicht, weil...
Ja, Betonung auf relativ.
Ja, wie lange möchte ich denn schon sterilisiert sein? Und kann keiner wissen, aber es sind jetzt so ungefähr 16 Jahre.
Ja.
16 Jahre lang habe ich mir bei verschiedenen GynäkologInnen den Mund fusselig geredet und immer wieder gesagt, ich möchte keine Kinder. Ich möchte mich sterilisieren lassen. Und mit 20 hörst du...
Nein.
Und mit 24 hörst du, also sie haben noch so viel Zeit. Und mit 28 hörst du, also nee. Unter 30 machen wir das nicht. Und mit 31 hörst du, nee, also unter 35 machen wir das nicht. Und mit 35 hörst du, wenn sie noch keine zwei Kinder haben, dann machen wir das nicht.
Ja.
Das ist ungefähr die Timeline, mit der ich arbeiten musste.
Und dann wird es auch wirklich nicht gemacht, weil einfach tatsächlich zweierlei halt voll reinkickt, ne? Dreierlei. Eines ist so gesellschaftliche Erwartungshaltung und Tabuthemen. Zweitens ist Sexismus in der Medizin, der auch bei Gynäkologinnen einfach tief sitzt, was so Mutterbilder und Gebärfähigkeitsideale angeht. Und das dritte ist einfach Männer, die Bock haben, über Frauenkörper zu bestimmen, weil sie denken, sie stünde ihnen zu.
Ja, und Arsch. Als Paar, das sich halt ganz klar entschieden hat, keine Kinder in die Welt zu setzen, macht man sich natürlich dann ein bisschen Gedanken drüber. Okay, wie können wir das denn handhaben?
Voll.
Wie können wir damit umgehen? Und dadurch, dass ich offensichtlich ja nicht sterilisiert bin, auch wenn ich das gerne gewesen wäre, kam ich nun halt in eine Beziehung mit einem Menschen, der halt auch sehr klar gesagt hat, dass er das nicht möchte, nämlich du. Spoiler.
Und dann
macht man sich natürlich gezwungenermaßen Gedanken über das Thema Verhütung. Ich hoffe, das machen alle anderen auch abseits vom Kinderwunschgedanken.
Weil man verhütet ja auch Krankheiten, Leute.
Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, dass alle darüber Bescheid wissen, aber...
Tun sie nicht. Ich krieg so viel dumme Männer-Content in meinen Instagram-Algorithmus reingespült von Männern, die sagen, verhüten ist nicht männlich. Und ich denke mir so, ich wünsche dir alle Krankheiten der Welt.
Mm.
No offense, no front. Mm. Und ich schäme mich nicht dafür. Aber so funktionieren Krankheiten halt auch, ne? Das ist dann so ein bisschen tatsächlich Selektion. Zurück zu uns als Paar, das sich sehr einig ist, dass wir keine Kinder zeugen möchten.
Und vor allem auch immer einig war.
Ja.
Das ist keine Entwicklung, die sich jetzt erst so ergeben hat, sondern wir wussten das von Anfang an, dass dem auf jeden Fall so sein wird. Entsprechend war das Thema, wie wir das langfristig verhüten können, natürlich auch früh schon Thema bei uns.
Du hast mir auch auf jeden Fall von deinen Sterilisationsversuchen und Wunsch auch irgendwie erzählt, was ich super nachvollziehen konnte. Und die Strapazen und Schikanen, die das mit sich bringt, hatte ich so grob auf dem Schirm, weil diese Erfahrung so mit unter 35, dass man halt irgendwie ausgelacht oder beleidigt wird, dafür auf jeden Fall irgendwie fertig gemacht und runtergeputzt, haben sehr, sehr viele Menschen gemacht und das auch im Internet geteilt. Es gibt ja ein ganz paar Menschen, die sich auch mit unter 35 und ohne Kinder haben sterilisieren lassen können, weil es ein paar coole Ärztinnen, die so körperliche Selbstbestimmung für voll nehmen, ja gibt. Aber die muss man halt auch erstmal finden, den Kontakt muss man bekommen, da muss man dann irgendwie in der Nähe wohnen, um nicht durch die ganze Republik reisen zu können und so. Also es ist schon tough.
Und für alle diejenigen da draußen, die jetzt sagen, naja, aber es ist doch so einfach, es gibt doch so viele Verhütungsmittel auf der Welt, man kann doch da einfach sich wild bedienen, es gibt doch alles und für alle ist irgendwie was dabei. Nein, eben nicht. Es ist nicht für alle was dabei. Sehr viele Verhütungsmittel, vor allem hormonelle Verhütungsmittel, haben unsagbar viele Nebenwirkungen. Nicht für alle. Ja, bei manchen funktioniert super. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich für euch. Bei mir hat es nicht funktioniert.
Nee, gerade so viele Menschen, die durch oder beim Absetzen krass abgeschmiert sind. Also wirklich alles von Depressionen bis hin zu brüchigen Knochen, wo Knochen sich aufgelöst haben, was sehr eindeutig auf Nebenwirkungen von Verhütungspräparaten hormoneller Art zurückgeführt werden konnte und so. Wirklich, was für eine abgefahrene Shitshow.
Ja, nicht nur beim Absetzen, auch beim Nehmen selber. Ich bin auf jeden Fall eine von den Personen, die die Pille überhaupt nicht vertragen hat und trotzdem sehr, sehr lange genommen hat, weil das lange Jahre einfach die einzige Option war, so sagten zumindest die Ärztinnen. Mittlerweile denke ich da ein bisschen anders darüber, aber ich habe meine Erfahrung auf jeden Fall gemacht und ich weiß genau, dass das für mich nicht funktioniert. Ergo, eigentlich wäre Sterilisation die langfristigste Variante gewesen, um das zu tun. Jetzt nicht unbedingt eine günstige Variante und natürlich auch ein medizinischer Eingriff. Also es ist nicht vergleichbar beispielsweise mit einer verhältnismäßig kleinen Vasektomie beim Mann.
Ja, auch nicht mit der Verhütung mit Kondomen oder anderen Sachen, die man physisch dazwischen packt, damit es nicht zur Befruchtung kommt und nicht zur Übertragung sexueller Krankheiten und so. Und ja, der medizinische Eingriff beim Mann gibt ja zwei Methoden. Gibt ja so eine Einschnittmethode und es gibt so eine Skalpellmethode mit zwei Schnitten. Ist auf jeden Fall kleiner, würde ich sagen, und auch weniger risikobehaftet. Und auch der Werdegang dahin. Also, ich habe das ja machen lassen, ich habe das entschieden und ich bin dann damals mit 29, ich war noch keine 30, zu meiner Hausärztin gegangen und habe ihr das geschildert und gemeint so, ich würde mich voll gerne vasektomieren lassen. Können Sie wen empfehlen hier in der City? Sie hat mir dann eine Praxis empfohlen, also relativ schnurstracks eine Praxis empfohlen. Das war nicht irgendwie groß Debatte oder so. Sie hat einmal abgecheckt, ob es irgendwie medizinische Indikationen gibt oder so. Also ich glaube mehr so für die Akte, einfach um ein vollständiges Bild zu haben. Und ich meinte so, nee, ich bin da einfach nur super straightforward mit und finde Verhütung konsequent gedacht, auch finanziell konsequent gedacht, ist an der Stelle wie Tattoos. Ja, ein Tattoo ist erstmal teuer, aber du hast es halt dein Leben lang. Und eine Vasektomie, ja, im besten Falle auch. Im besten Fall muss ja nicht nachgebessert werden, wie beim Tattoo auch. Und dann kostet das in meinem Fall 750 Euro, Vasektomie plus Vollnarkose, zwei getrennte Kostenposten. Und dann habe ich das für mein Leben. Ich habe im Nachgang Erfahrungsberichte gehört, dass das auch wieder zusammenwachsen kann und auch passiert ist und auch schon wirklich eine einzellige Anzahl von Spermien, die wieder durchkommt, ja einfach zu einer Schwangerschaft führen kann, obwohl man sich sicher fühlt. Also das, was dann bleibt, sind regelmäßige Tests beim Urologen, dass man einfach Spermaproben abgibt und die checken, ist da wirklich alles clean. So, und ja, dann bin ich mit 29 eben in die offene Sprechstunde beim Urologen gegangen.
Ja.
Mit einer Überweisung, ich hatte also nicht Überweisung, sondern so ein doch den Überweisungszettel von meiner Hausärztin, wo halt drauf stand, elektive Vasektomie, also freiwillig Vasektomie.
Damit bist du ja schon mal direkt
mit der Tür ins Haus gefallen.
Ja, auch. Also bisher im Prinzip läufst du mit einem Stempel auf der Stirn halt direkt einmal in die Praxis rein und ich nehme mal an, dass du auch ziemlich nervös warst, einfach weil du zum einen, glaube ich, noch nie vorher beim Urologen warst und zum anderen ja auch ein ganz besonderes Anliegen hast. Also jetzt nicht unbedingt das alltäglichste Anliegen.
Voll. Also das ist ja auch, also das ist ein funny Zeitstrang, ne? Frauen und junge Mädchen werden mit 13, 14 meistens von ihren Müttern zum ersten Mal zur Gynäkologin geschleppt und dann geht's da einmal im Jahr mindestens hin und Männer sind so, wenn sie Prostatakrebs haben, erst beim Urologen gefühlt oder Mitte, Ende 30, wenn dann die Krankenkassen entsprechende Vorsorgeuntersuchungen übernehmen. So, ne? Die wenigsten Männer sind, glaube ich, vorher mal beim Urologen gewesen. Ich war auch mit Abstand die jüngste Person jedes Mal, wenn ich in dieser Praxis war, Und ich weiß gar nicht, wie aufgeregt ich war. Ich glaube, ich war relativ cool, weil ich ja einfach klar hatte, was ich will und das begründen konnte, sondern ich war prep. Worauf ich nicht prep war, war der Arzt. Ich wusste nicht, welchen Arzt ich kriege, weil sie mir die Praxis empfohlen hat. Die hat mehrere Ärzte. Und sogar eine Ärztin, spezialisiert auf Urologie der Frau. Das ist wohl relativ selten, habe ich in dem Atemzug auch gelernt. Und dann saß ich dann im Zimmer, dann kam der Arzt rein und war, hat sich vorgestellt, war nett und wie so ein Arzt halt ist. Und dann guckt er nach vor sich auf den Tisch und dann sagt er nur so, oh, ich sehe hier, Sie wollen sich sterilisieren lassen. Ja, so fing das an. Und dann haben wir ein Gespräch geführt, 10 Minuten, was, das war nur gegeneinander. Das war wirklich so, wie so mit verkeilten Hörnern zwei Stiere, weil ich nicht eingesehen habe, einfach jetzt da so einen auf Kleinlaut zu machen und mich dafür zu entschuldigen oder so. Also in so eine, tut mir voll leid, dass so, ne, ich hoffe, dass sie das herausfordert, dass ich sie in ihrer medizinischen Verantwortung ja herausfordere oder piekse und oder dass ich sie hier zur Dienstleistung degradieren will. So. Und er hat dann ganz, ganz viele Sachen gesagt, die halt durchaus dazu gedacht waren, mich von dem Trip irgendwie runterzubringen, beziehungsweise das auf jeden Fall in die Risikofaktorenseite einzuordnen. Nach dem Motto, dass es halt 10.000 bis 12.000 Euro kostet, das rückgängig machen zu lassen. Dass das mit unter 30 ja schon auch noch nicht zu Ende gedacht sein kann, dass er auf jeden Fall noch ein halbes Jahr Bedenkzeit mir auferlegt, so, oder jetzt mir die Infos mitgibt, dass was an Risiken passieren kann und so, ne? Und dass es ja noch andere Methoden zur Verhütung gibt und sowas. Und nach 10 Minuten oder so bin ich ein bisschen weicher geworden, habe dann quasi Verständnis dem entgegengebracht, in dass er halt sich nicht als Dienstleister sieht und so. Und dann war das okay, ja, dann ist er auch weicher geworden. Und ich habe tatsächlich so ein paar wertvolle Infos, die in so einem Beratungsgespräch, ich war für ein Beratungsgespräch da, ne, angemessen sind. Und ich habe am Ende diesen Bogen auch mal nach Hause genommen und halt ihm versprochen, dass ich frühestens im halben Jahr wiederkomme.
Ja, und was steckt damit drin? Genauso wie bei Frauen auch, die diese Beratung irgendwann schon mal gemacht haben oder machen wollten. Dieses auf gewisse Art und Weise entmündigen, weil du bist zu jung, du kannst gar nicht wissen, was richtig für dich ist. Und ich frage mich jedes Mal wieder, wann soll dieser verdammte Zeitpunkt sein, wo ich mein Leben so sehr im Griff habe, dass ich alles genau weiß oder dass ich das abschätzen kann? Was ist Altersreife, was ist emotionale Reife, woran machen die das fest? Und warum schwankt das so stark? Warum gehen wir davon aus, dass je älter du bist, desto besser kannst du Entscheidungen treffen und gleichzeitig kannst du gar nicht alt genug sein, um die richtige Entscheidung zu treffen?
Ist so. Plus, also einfach ist so, volle Zustimmung. Plus, was ist das für eine Haltung, aus der heraus ein Arzt oder eine Ärztin meinetwegen auch sich denkt, ich weiß besser, was du mit deinem über deinen Körper entscheiden kannst. Also es ist nicht mal, ich weiß besser, was für einen Körper richtig und wichtig ist, weil ich Spezialistin auf einem bestimmten Gebiet bin. Okay, legit. Aber ich weiß besser, was du über deinen Körper zu entscheiden hast oder wie du über deinen Körper entscheiden kannst, ist halt wirklich vermessen. Weil was in dem Moment ja angebracht ist, ist mein Wunsch, mein Interesse, meine Fragen zu kontextualisieren mit Erfahrungen, die es gibt, die dann aber auch numerisch einzuordnen. Also nicht 3 Horrorszenarien zu erzählen und dann das so dastehen zu lassen, als wäre das so immer so, sondern auch zu sagen so, das sind 3 Beispiele von 100, die wir im Jahr hier haben. Also dann weißt du, okay, es sind halt 3%. So, und dann kann ich mit der Information ja machen, was ich will. Und das halt nicht zu tun, sondern allein die Tatsache, dass es Fälle gibt, wo Sachen nicht so gut gelaufen sind, zu benutzen, also zu instrumentalisieren, um mir das auszureden und mir meine Entscheidungsfähigkeit, meine Selbstbestimmung abzusprechen, ist halt irgendwie richtig wack. Also wie vermessen von oben herab willst du als Arzt oder Ärztin, aber in dem Fall einfach Arzt sein, Alter.
Ein gutes Beispiel sind doch die Weisheitszähne, wenn du mal überlegst, wie häufig dir vor ein paar Jahren noch empfohlen wurde, die Weisheitszähne entfernen zu lassen, selbst wenn du eigentlich gar keine Schwierigkeiten hast mit deinem Kiefer. Mhm. Und ich glaube, so ziemlich alle Menschen, die irgendwann mal was mit den Weisheitszähnen hatten, wissen, wie scheiße das ist, sich die Weisheitszähne entfernen zu lassen und dass es dabei Komplikationen geben kann, dass das unangenehm ist, dass man eine Woche lang nur Suppe essen kann, wenn überhaupt, all diese Dinge. Und da spielt das zum Beispiel keine Rolle. Das ist total interessant. Da wird das halt nicht instrumentalisiert und genutzt dafür, um dann zu sagen, nee, mach mal lieber nicht, sondern
ja, weil
das
also
passiert halt.
Weisheitszähne sind halt gesellschaftlich nicht aufgeladen.
Das ist total krass, ne? Ja. Also es ist halt, ich finde das trotzdem so prägnant, dieses Beispiel, weil das halt auch so ein Eingriff ist, der halt zumindest von vielen Ärzten mittlerweile als unnötig anerkannt wird und wo durchaus Menschen aber auch zum Zahnarzt gehen und sagen, ich lass mir die freiwillig halt irgendwie rausnehmen, weil dann habe ich irgendwie weniger Stress oder so. Aber
die Politik der Weisheitszähne, stell dir vor, die Politik der Weisheitszähne, die politische Komponente der Weisheitszähne, wenn es wirklich so wäre, dass wir gesellschaftlich eine Subort einleben würden, wo Menschen, die mehr Zähne haben, höher gerankt sind.
Ja.
Also dann hast du ja sowieso, es ist besser, deine Weisheitszähne zu haben. Leute würden auf Biegen und Brechen diese Zähne nicht loswerden wollen und können noch so viel Schmerzen haben oder den Kiefer fehlstellen, du hast mehr Zähne, du bist was Besseres. So.
What?
Ja. Genau, da haben wir zum Glück ja nicht.
Nee,
deswegen
genau.
Ist es wirklich, wirklich random und es ist halt da, wo es politisch wird und wo es auch einfach aufgeladen ist. Und das ist ja auch dann wieder quasi sozial ja gemacht.
Natürlich.
Die Aufladung.
Weil wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der es vollkommen normal und richtig ist und das ist der Sinn des Lebens, Kinder in die Welt zu setzen. Entsprechend fühlt es sich für ganz viele Menschen dann halt weird an, wenn sich Paare nicht nur aktiv dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen, sondern dann auch noch konsequent sind und diese Konsequenzen dafür auch tragen.
Ja, wenn man auch sagt, ich möchte jetzt gerade keine Kinder, weil jetzt ist nicht der Zeitpunkt, wie du eben auch sagtest, wann ist der Zeitpunkt? Ich glaube, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt fürs Kinderkriegen, also wie es nie den perfekten Zeitpunkt fürs Heiraten gibt oder sich verlieben oder whatever. Es gibt gute Zeitpunkte dafür. Und das ist dann, dass du daraus machst so. Und das gilt fürs keine Kinder kriegen wollen eben auch. Und also keine Kinder kriegen wollen heißt ja im Umkehrschluss, schwanger zu werden ist ungewollt. Und fürs ungewollt schwanger werden gibt es auch keinen guten Zeitpunkt. Gerade weil Schwangerschaftsabbrüche ja auch einfach wieder ein krass beschämtes und strapaziertes und tabuisiertes Thema sind. Ja, deswegen die Verhütung an der Stelle konsequent zu denken, wie ein Tattoo, finde ich folgerichtig.
Und ich würde das sogar ausweiten auf generelle Entscheidungen, die wir halt treffen. Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem wir eine Entscheidung richtiger oder schlechter treffen. Es gibt Zeitpunkte, an denen wir eine informiertere Entscheidung treffen können. Und es gibt Zeitpunkte, an denen wir unsere Erfahrungen halt mehr einspielen lassen können, um genau diese Entscheidung treffen zu können. Aber dass wir halt konsequent mit unseren Entscheidungen umgehen müssen und dass uns das im Leben im Normalfall auch weiterbringt, das ist überall anerkannt, nur halt eben nicht beim Thema Kinderkriegen.
Plus, also die Entscheidung zu treffen und konsequent damit umzugehen, jetzt zu sagen, ich lasse mich sterilisieren, egal ob Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen, was dann auch immer halt ein Eingriff nötig ist, je nachdem wie Geschlechtsorgane aufgestellt sind, ist ja, findet doch auf demselben Level an Konsequenz statt und an dem Level, wie Entscheidungen treffen, wie wenn du vielleicht ungewollt schwanger wirst und dich dann entscheiden musst, behalte ich das Kind oder nicht und dich vielleicht dafür entscheidest und dieses Kind dann auch so anzunehmen, wie es halt wird, weil vielleicht wird es super gesund, vielleicht ist es ein Schreikind, vielleicht wird es mit Behinderung geboren, vielleicht sogar mit starker Behinderung oder so, ne? Das weißt du ja vorher nicht und dann kannst du ja auch wirklich immer nur entscheiden zwischen mache ich oder mache ich nicht, wenn es soweit ist. Aber ich, ganz ehrlich, ich würde diese Entscheidung gar nicht treffen wollen. Plus, als nicht gebärfähiger Teil unserer Beziehung würde ich auch dich gar nicht in die Bedrohung bringen wollen, zu entscheiden, gebäre ich ein Kind oder nicht. Wenn ich es gebäre, behalte ich es oder nicht und so weiter und so fort. Also es skaliert ist ja immer ein Baum an Entscheidungen. Und diese Entscheidung vorweg, eine Entscheidung zu treffen, um die Entscheidung dann nicht treffen zu müssen, ist halt auch einfach, ich finde es, das ist eine Form von Voraussicht und Konsequenz. Und ich finde die löblich. Und da sollen alle Menschen, die da irgendwie groß rummokieren, weil sie den Sinn des Lebens darin sehen, Kinder kriegen zu können, nicht mal es actually zu tun, sondern nur dieser Fähigkeit. Ich weiß nicht, ich könnte nicht mal einbuddeln gehen. Nee, also das ist auch wieder eine Haltungsfrage. Die können das ja mal glauben. Also du kannst es ja niemandem vorwerfen, dass er über sein eigenes Leben und seinen eigenen Körper bestimmt. Weil spätestens, wenn Gehirne halbwegs ausgeprägt sind, können wir das tun. Wenn wir geboren werden, dass wir geboren werden, haben wir uns nicht ausgesucht. So. Das ist auch in Ordnung, weil das liegt in der literally Natur der Dinge, dass Kinder sich nicht aussuchen, auf die Welt zu kommen, sondern die sind halt da. Und dann ist es voll IO, wenn die frühestmöglich und wenn es irgendwie verantwortbar ist, meinetwegen, wenn man es nochmal double checken will, über sich selbst bestimmen können. So, Plädoyer Ende an der Stelle. Aber keine Kinder kriegen hat ja dann eine andere große politische Komponente, nämlich auch die politische Komponente der Familie, der Familiengründung. Und was sind denn Gründe, aus denen Menschen Kinder kriegen oder Familie gründen?
Ja, am häufigsten hörst du eigentlich immer, vor allem wenn du in irgendeiner Runde sagst, nee, ich möchte keine Kinder. Ja, aber wer kümmert sich denn dann um dich im Alter? Ich glaube, das ist so die Standardantwort auf alles. Menschen setzen Kinder in die Welt, unter anderem, weil sie sich dann weniger alleine fühlen und weil sie das Gefühl haben, sie hätten einen Anspruch darauf, im Alter umsorgt zu werden.
Und das haben sie übrigens nicht. Also es gibt eine Philosophie der filialen Pflichten, also der Verpflichtung, die Kinder gegenüber den Eltern haben. Und ich habe eben schon gesagt, die Kids wurden nicht gefragt. Daraus ergeben sich keine Pflichten. Wenn man ein gutes Verhältnis hat, kann das ja auf Augenhöhe sein und man kriegt 18 Jahre oder whatever gegeben und man gibt irgendwann auch zurück. So, das kann ja so sein, ne? Auch im Zuge von sozialen Wesen und Familien und Community denken, aber es ergeben sich keine Pflichten und auch rechtlich ist das ganz hart limitiert, zu was jemand da verpflichtet werden kann. Da gibt es Urteile noch und nöcher von Eltern oder ja, witzigerweise ganz oft Vätern, die ihr Leben lang nichts mit den Kindern zu tun haben wollten und dann, wenn sie pflegebedürftig waren oder verarmt oder irgendwie sowas, dass sie dann Kontakt zu den Kindern gesucht haben und irgendwie Geld haben wollten oder irgendeine Unterstützung haben wollten so. Und die Kids halt zurecht gesagt haben, wer bist du? Und dann gab es Rechtsstreite und die wurden zugunsten der Kids entschieden.
Ich glaube aber noch viel häufiger ist das große Problem, dass Menschen denken, diese Care-Arbeit wäre etwas, zu dem sie sich kulturell verpflichten. Mhm. Das gehört sich halt so. Mhm. Und damit einher geht ja zum Beispiel halt diese Idee vom Generationen. Vertrag, also rein politisch gesehen, dass sich Jüngere nun mal um die Älteren halt irgendwo kümmern, sei es rein finanzieller Natur, dass es halt Menschen geben muss, die halt wiederum die Rente von morgen, finanzieren muss. Aber auch, also ich glaube, das hängt aber natürlich auch damit zusammen, wie Menschen generell sozialisiert werden und das gab nun mal vor 100, 200, 300, 800 Jahren noch ganz, ganz andere Konstrukte, in denen es halt unmittelbar davon abhing, wie groß die Gemeinschaft, die Familie, die du gegründet hast, ist, wie viel erwirtschaftet werden kann, wie viel sich gekümmert werden kann und so weiter und so fort. Es sind aber ganz andere Bedingungen gewesen, viel landwirtschaftlichere Prägung, dann ein viel jüngeres Alter und so weiter und so fort. Also es spielen so viele Dinge eine Rolle, die halt heute komplett anders sind, aber trotzdem hat sich diese Idee, dieses Modell von die Jüngeren müssen sich um die Älteren kümmern, halt ganz stark gehalten, ohne sich halt wirklich ernsthaft daran anzupassen, dass sich unsere Lebensrealität extrem gewandelt hat.
Findest du, dass das Konzept von Generationsvertrag von der Nachwuchs kümmert sich, sorgt auch um und für die vorher gewesenen oder älteren Generationen auf gesellschaftlicher Ebene sinnvoll ist?
Ja, natürlich, auf jeden Fall, weil anders funktioniert eine Gesellschaft nicht. Das, was ich aber kritisieren würde, ist, dass dieser Vertrag so sehr stark auf das Konstrukt, das soziale Konstrukt Familie ausgeweitet wird. Weil natürlich bin ich als humanistisch geprägte Person halt ganz stark in dem Glauben aufgewachsen, ich muss mich um meine Mitmenschen kümmern, ich bin Teil dieser Gesellschaft, das bedeutet, ich präge diese Gesellschaft mit, aber ich kümmere mich natürlich entsprechend auch um diese Gesellschaft. Und das, finde ich, ist weiterhin der Fall. Also es geht nicht darum, dass wir aufhören sollten, uns umeinander zu kümmern, aber dieser Zwang dahinter, dass das in Anführungsstrichen eigene Blut sich um mich kümmern muss, weil es da irgendeine geheime Verbindung gibt, die ich nicht mit Worten beschreiben kann, die ich mir so ausmale, die aber vielleicht auch nur einseitig passiert ist. Das halte ich für absoluten Humbug.
Ja, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das Konzept auf die Kernfamilie ausgeweitet wurde, sondern es wird beschränkt. In dem Moment, wo Leute sagen, ich kriege Kinder oder wo das Argument eine Rolle spielt, Kinder zu kriegen für die eigene Altersvorsorge oder Fürsorglichkeit im Laufe des späteren Lebens, wird es ja krass beschränkt, eben weil der ganze gesellschaftliche Zusammenhang und die Möglichkeiten von kleinen und großen Gemeinschaften und Communities, wie zum Beispiel Wahlfamilien oder entsprechende WGs, Generationen-WGs, Generationenhäuser, sowas, ne? Oder auch betreutes Wohnen, geht auch mit rein, einfach ausgeblendet werden. Das sind natürlich alles Konzepte, die unterschiedlich voraussetzungsvoll sind, die unterschiedlich Geld und Zugänge brauchen, so, aber das mal eben ausgeblendet, weil ich den Gedanken von, was ist denn Familie, was kann denn Familie sein, wenn ich keine Kinder kriege, halt ultra relevant finde. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch im Zuge der Vasektomie intensiver beschäftige. So, wie will ich später leben, weil du hast eben so süß gesagt, Rente, lol. Ja, es ist halt so, ne? Also okay, aber ein Bekannter von mir, ungefähr mein Alter, der schon länger arbeitet als ich, hat seinen Rentenbescheid neulich bekommen und er meinte, ja, ich krieg halt 320 Euro aktuell. Also ich kann es einfach sein lassen. Und vielleicht verändert sich da noch was, vielleicht auch nicht, aber den Zeitstrang auch mal wieder verlassen und zurück zur Wahlfamilie. Ich finde Wahlfamilie ein total tolles Konzept, weil Wahlfamilie kann ja auch ganz vieles bedeuten. Das können Friends sein, das können actually Familie sein, aber Ausgewählte. Das können auch adoptierte Kinder sein. Das können auch intergenerationale Freundschaften, Verbindungen sein und so, ne? Das kann auch sehr funktional sein. Es gibt eine Doku, die an Orte gereist ist mit Menschen, die besonders alt werden, wo im Durchschnitt wirklich auffällig Menschen auffällig alt werden. Und es gibt einen Ort in, ich glaube, Japan war es, wo Menschen sehr oft 110 Jahre alt werden. Und vor allem die Frauen wohl. Aber was da passiert ist ganz oft, die Witwen bilden Gemeinschaften. Die ziehen zusammen und alle haben mindestens eine Aufgabe, gemessen an ihren Fähigkeiten. Die, die noch laufen kann, geht einkaufen. Die, die noch Finger okay hat, die macht halt Nähen und Schnippeln und Küche und so. Die eine hat nur noch vorgelesen, aber das war ihre Aufgabe und die konnte auch nicht ersetzt werden. Also auch diese Unersetzbarkeit, ganz wichtig. Und in dieser Community haben die sich halt umeinander gekümmert. Das ist der große Punkt, dieses umeinander kümmern. Jeder hatte eine Aufgabe. Jeder war so einzigartig und unersetzbar. Und das haben die als Faktor rausgearbeitet, warum die in dem Fall so alt werden. Und alt werden, klar kann es auch viel mit Krankheit und Pain und so verbunden sein, aber wenn man so auffällig alt wird und so ein so auffällig hohes Durchschnittsalter erreicht, dann kann es so schlimm nicht sein. Dann ist da schon auch viel Gesundheit mit drin.
Ja, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich empfunden, nehme ich mal an. Aber was dabei halt eine große Rolle spielt, wenn es keine kulturelle Vorprägung gibt, ne, wenn es halt nicht dieses Modell schon gibt, ist es unsere Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass es das in Zukunft gibt. Und die Frage ist ja, was bedeutet das am Umkehrschluss? Was bedeutet das ganz pragmatisch für uns? Und ich glaube, darüber, wo wir auch schon häufiger darüber gesprochen haben und uns einig sind, ist, die Kontakte, die wir haben, zu pflegen, weil das sind die Menschen, auf die wir uns verlassen können und auch in Zukunft verlassen wollen, genauso wie sie sich auf uns verlassen wollen. Und um eine Gemeinschaft zu erhalten und auch im Alter zu erhalten, ist es halt nötig, da auch Energie reinzustecken, Arbeit reinzustecken, Beziehungspflege reinzustecken.
Ja, Leute, also like-minded people zu finden, Gleichgesinnte, also Leute, die das auch so sehen, egal ob sie Kinder haben oder nicht, aber Leute, die den Take von, lass mal umeinander kümmern in Gemeinschaften und in Gruppen, in Konstellationen, in Wahlfamilien, wenn es Wahlfamilien, die einfach auch eine Kernfamilie ergänzen, meinetwegen, sind, diese Haltung und die auch sich, also früh im Leben damit zu beschäftigen. Also ich bin jetzt halt 31 und ich denke darüber nach und versuche mich zu informieren, okay, was gibt es eigentlich für Angebote, für Institutionen, für Infrastruktur dahingehend schon, für gemeinsames Wohnen im Alter zum Beispiel, für intergenerationale Hausgemeinschaften und sowas, um Kontakte aufzubauen, auch um Netzwerke zu knüpfen, um informiert zu bleiben, auch wenn es erst in 30 Jahren relevant wird oder vielleicht auch in 50 Jahren erst relevant wird, dass ich einfach ready bin. Und deine Oma hat das so super klug gemacht, die ist sehr früh nochmal, also vergleichsweise, sie ist, bevor sie sehr alt war, nochmal umgezogen und auch vergleichsweise früh und fit in betreutes Wohnen und hat dadurch, glaube ich, sehr smooth Übergänge halt gehabt und wenig Stress dann nach dem Motto, okay, ist es jetzt nötig? Also ganz oft ist es ja auch so, Schlaganfall, fuck, plötzlich pflegebedürftig oder hilfsbedürftig und dann muss alles ganz schnell gehen und gleichzeitig ist man dann aber in einem Lebensabschnitt oder in einer Situation, wo man mit Veränderungen eigentlich gar nicht mehr so gut umgehen kann oder noch schlechter als eh schon oder whatsoever, you get my point. Und deswegen dieses Aufeinander aufpassen und dieses Freunde finden und Freundschaften pflegen, vielleicht frühzeitig auch einfach checken, okay, ist es vielleicht absehbar, das klingt jetzt ein bisschen hart, dass diese Menschen in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht heiraten und Kinder kriegen und dann sehr wahrscheinlich sehr viel beschäftigt sein werden mit ihrer Kernfamilie, mit Kindererziehung, Kinder kriegen, Kinder großziehen und so und dadurch auch sehr isoliert sind, weil, also Das kann man den Leuten zum Teil vorwerfen, wenn sie sich so voll da reinstürzen und sich aus allem raushalten. Zum Teil aber auch nicht, denn auch also diese Isolation, die da zustande kommt, ist auf der Kehrseite ja auch wieder was, dass viele, viele, viele Leute eben nicht die Eltern, die Großeltern, Friends, eine Hausgemeinschaft haben, die so dieses die Care-Arbeit, die plötzlich krass zunimmt, wenn man Kinder hat, mit übernimmt und aufteilt. Menschen wollen das auch oft nicht abgeben, können das schlecht abgeben, eben weil eine Eltern-Kind-Bindung schon ja auch eine spezielle und sehr einzigartige Bindung ist. I get it. Aber ich glaube, das bedingt sich wechselseitig. Diese Isolation und die Möglichkeiten und der Nicht-Wille, der Unwille, fürsorglich sein in größeren Gemeinschaften, Netzwerken zu denken.
Außerhalb der Familie vor allem.
Und
ne?
Außerhalb und
dadurch,
der Kernfamilie.
Dadurch passiert dann halt genau diese Abhängigkeit zu den eigenen Kindern. Und wenn die sich dann aber irgendwann dagegen entscheiden, den Eltern weiter Kontakt haben zu wollen, aus welchen Gründen auch immer, wir wissen alle, so shit happens.
Genau.
So, und man kann nicht alles richtig machen, aka es passieren halt Dinge.
Genau,
und
niemand verspricht dir, dass deine Kids auch Bock haben, sich im Alter um dich zu pflegen. Also Vielleicht können sie es nicht, vielleicht wollen sie es nicht und beides ist legitim.
Ja, genau. Oder noch viel schlimmere Fälle, ne? Wer weiß, was das Klima halt in den nächsten 50, 60 Jahren so zu bieten hat und ob eure Kinder euch wirklich überleben. Also das ist jetzt schon ein sehr Horrorszenario gedacht. Aber das sind halt alles Dinge, die halt durchaus eine Rolle spielen könnten. Und was, egal was wir hier sagen, klar ist, wir können uns nicht drauf verlassen. Wir können uns nur auf das verlassen, was wir halt selber versuchen zu pflegen. Und selbst dann ist natürlich immer eine Unsicherheit da, wie es uns im Alter geht. Du hast gerade gesagt, naja, wenn Menschen so alt werden, dann ist das vielleicht mit Krankheiten nicht so relevant. Vielleicht werden wir aber auch mit Krankheiten immer älter. Einfach, weil wir die besser im Zaum halten können und unser Körper halt irgendwie in der Lage dazu ist, das zu überleben. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir vielleicht in einer zukünftig sogar noch eher in einer schlechteren Verfassung viel älter werden und sehr viel stärker darauf angewiesen sind, dass andere Menschen sich um uns kümmern.
Da ist mein Take und meine Hoffnung ja auch, dass weil das natürlich passieren kann, Medizin wird krasser, Lebenserwartung steigt und so, zumindest hier. Was ich auch also auch klimatisch bedingt ja wieder ändern kann. Ne? Das kann ja rückläufig sein. Zumindest nicht, also nicht der Stand der Medizin, aber die Lebenserwartung. Anyway, meine Hoffnung ist ja, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Ende auch ausgeweitet wird und leichter wird, dass man dafür nicht mehr irgendwie in ein anderes Land gehen muss und pipapo. Gerade wenn halt so lange chronische Krankheiten nur noch im Schach gehalten werden und pipapo. Ich weiß, dass es da ganz viele tricky Sachen gibt und Geschichten der Entmündigung und pipapo. Aber für meine Hoffnung ist einfach, dass da auch da mehr Selbstbestimmung irgendwie am Start sein kann irgendwann. Dass man auch ganz romantisch gemeinsam einfach sich gegenseitig einen Stecker zieht.
Ist ja jetzt schon möglich, ja.
Ist es möglich, genau. Aber das könnte barrierefreier sein. Also was ist denn jetzt, wenn einer von uns doch sagt, voll Bock?
Das ist total die schöne Frage. Ich wollte dir die Frage nämlich gerade stellen. So, stell dir mal vor, du entscheidest dich jetzt um. Du hast jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr nach der Vasektomie festgestellt, so kleine, süße, blauäugige kleine Jungs, das wäre schon irgendwie cool.
Oder so ein Szenario. Das
voll wahrscheinlich. Voll wahrscheinlich.
Ja, voll. Also, nee, Szenario nicht wahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich wie das Szenario, was der zweite Arzt, bei dem ich dann anderthalb Jahre nach diesem fürchterlichen Erstgespräch ich dann war, der hat seine Aufklärung bestand aus einem Beispiel, nämlich so, aber sie müssen wissen, dass wenn sie irgendwie 50 sind oder so, dann kommt die junge Hüppe, bildschön, 20 und verliebt sich unsterblich in sie und sie verlieben sich unsterblich in die, dann will die unbedingt Kinder, nur von ihnen so und dann stehen sie da. Und ich dachte mir so, das ist deine Aufklärung?
Ja.
Alter, geh dich einbuddeln.
Geh
dich einbuddeln. Oder, also nee, ich habe mir eigentlich gedacht so, bitte halt dein Maul, mach einen Termin mit mir und schneid mir die Samenleiter durch.
Das ist halt einfach so eine richtig, also mal abgesehen davon, dass diese Aussage ja schon von Ekelhaftigkeit nur so trieft, ne? Und das ist halt einfach ein total wildes Menschenbild abgibt und eine absolut unreflektierte Haltung gegenüber Menschen.
Ja, weil 50-Jährige auf jeden Fall mit 20-Jährigen zusammen
unbedingt
sein sollten oder Kinder kriegen.
Unbedingt. Und ne, aber was da halt auch mit drin ist, ist dieses, und das finde ich wirklich, wirklich wild, dass das in die Köpfe der Menschen nicht reingeht, dieses, und dann will die Kinder nur von ihnen und sonst von niemandem. Und diese Diskussion um leibeigene Kinder, oh mein Gott, jetzt habe ich es gesagt, Leibliche wollte ich sagen. Leibeigene Kinder ist ein bisschen, das ist der freudsche Versprecher an der Stelle. Aber ganz ehrlich, das ist halt der Punkt, um den es mir gerade geht. Leibliche Kinder werden doch nicht mehr oder weniger geliebt als nicht leibliche Kinder. Jede einzelne Patchwork-Familie da draußen würde gerade aufschreien, wenn ich das sagen würde. So, jede Bonusmama, jeder Bonuspapa würde halt.
Pflegeeltern,
alle würden halt sagen, sag mal, hast du irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun? So, was hat denn die Liebe zu einem Menschen damit zu tun, ob ich mit der Person verwandt bin oder nicht? Ich liebe doch auch meinen Partner, der nicht mit mir verwandt ist.
Und
also,
da sind wir wieder bei diesem Kernfamilie, Wahlfamilie und auch so ein bisschen humanistischen Community-Verständnis halt, ne? Da sind wir genau wieder da. Und ja, was wäre denn, wenn ich oder du jetzt irgendwie doch Kinder haben wollen würden? Also, das Ding ist ja, so wie die Situation gerade ist, es gibt ja Kinder. Ich muss kein leibliches bekommen. Ich muss vor allem nicht dir, irgendeinem Mensch mit Uterus, in die Verantwortung nehmen, dieses von mir, mit mir zu zeugen und auszutragen und durch diese ganzen Strapazen von Schwangerschaft und Geburt zu gehen und dann auch quasi ein Kind auf die Welt zu bringen und es vielleicht abzugeben, also wenn man so in Leihmutterschaften denkt und pipapo. Nee, einfach gar nicht. Also weil das, so, und auch wenn ich jetzt wieder an die Vasektomie denke, ne, er hatte mir gesagt, 10.000 bis 12.000 Euro kostet das, die rückgängig zu machen, geschenkt, weil bevor ich mich hinstelle und diesen fünfstelligen Betrag investiere, um das wieder rückgängig zu machen, damit ich dann ein Kind zeugen kann, kann ich das Geld auch vorweisen bei diesem Prozedere der Adoption, wo man ja durchaus Mittel vorweisen muss. Ja. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, dass Menschen nicht adoptieren durften, weil sie nicht genug Geld hatten. Was fair ist für das Wohlergehen von Kids und so, weil Liebe dann eben auch nicht alles ist, aber also auch da, ne, einfach mal in verschiedene Richtungen denken.
Also ich wurde die Frage ja schon häufiger gefragt, oder die Frage wurde mir schon häufiger gestellt in den mittlerweile 16 Jahren, in denen ich weiß, dass ich keine Kinder bekommen möchte, weil das Thema kommt ja auch immer unmittelbar mal auf, ne? Das ist ja gar nicht so selten, dass so ein Spruch kommt wie, ja, warte du mal ab, du kommst da auch bald hin und was nicht alles. Und wenn man dann Leuten sagen muss, nee, ich komme da nicht hin, weil ich habe eine Entscheidung getroffen und die ziehe ich auch durch, geht das Gespräch ja oft in die Richtung, und was machst du, wenn das dann doch mal anders sein sollte, weil du kannst ja jetzt noch gar nicht wissen, wie es dann und dann ist. Und die Menschen haben damit einen Punkt. Weil wenn mich jemand im Bewerbungsgespräch fragt, wo ich in 5 Jahren stehen möchte, dann werde ich halt immer sagen, was weiß ich, was in 5 Jahren ist. Das kann ich doch jetzt gar nicht ahnen. So, und genauso kann es sich natürlich auch verhalten, dass ich halt sage, ich habe unbändige Lust darum, mich um so einen kleinen Wurm zu kümmern. Wenn dies der Fall sein sollte, dann gibt es, wie du selber schon sagst, Kinder, die schon da sind und die vielleicht Unterstützung brauchen. Das geht in Form von Pflegeelternschaft, das geht in Form von Adoption mit riesigen Hindernissen. Das ist mir absolut bewusst, dass das keine leichte Aufgabe ist, dass die meisten Adoptionsanträge in Deutschland abgewiesen werden, dass es im Ausland wesentlich einfacher ist, Adoptionsverfahren in die Wege zu leiten. Der Punkt ist aber, dass jegliche Form der Verantwortungsübernahme gegenüber nicht eigenen Kindern, die so heftig unreflektiert behandelt werden, dass es mich jedes Mal wieder aufregt, weil diese Vorstellung von Pflegeelternschaft zum Beispiel, du bekommst dann ein Kind, das hat die schlimmsten Dinge gesehen, das ist im Zweifelsfall schon erwachsen, das hat irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht, das hat, keine Ahnung, Drogen in der Schwangerschaft erlebt oder was auch immer. Das sind die Geschichten, die du dann hörst, wenn nur das Stichwort Pflegeelternschaft halt kommt. Und wir sind uns gar nicht bewusst darüber, wie stigmatisierend wir selber in dem Moment mit Menschen umgehen, die sich das nicht ausgesucht haben. So wie du vorhin gesagt hast, so ein Kind sucht sich nicht aus, auf die Welt zu kommen. Ein Kind sucht sich auch nicht aus, wann es auf die Welt kommt oder wo es auf die Welt kommt. Und ein Kind sucht sich garantiert nicht aus, wenn die Eltern drogenabhängig sind, gewalttätig sind, versterben,
niemand
was auch
sich
immer.
Niemand sucht Trauma aus. So.
Nichts davon sucht Voll. Man sich halt aus. Und diese Überzeugung, ja, aber dann ist ja alles schwieriger. Oh mein Gott, dann bekomme ich ein Pflegekind, das halt vielleicht schwieriger ist, weil es hat halt bestimmte Erfahrungen gemacht. Das finde ich ist so verquer.
Junge, niemand
und so
sagt dir, dass du kein Schreikind bekommst, dass du kein Kind mit Behinderung bekommst. Und Pia, du kannst ganz viel richtig machen, so. You don't know.
Ja, das ist halt der Punkt, ne? Du weißt es halt nicht. Wenn du ein eigenes Kind bekommst, weißt du es nicht. Du hast den großen Vorteil, es sieht dann aus wie du. Toll.
Ja.
Herzlichen
und
Glückwunsch.
Jede Vorstellung von Mutterglück kann passé sein oder von Elternglück kann passé sein. Die Vorstellung, jedes Ideal von einer perfekten Familie wird hart auf den Prüfstand gestellt mit einer Schwangerschaft, einer Geburt, mit kleinen Kindern und so. Und ich fühle mich relativ confident, das zu sagen, weil das in unserem Umfeld bei einigen Menschen, die Kinder bekommen haben, jetzt sehr präsent Thema war, dass eben genau solche Sachen vorher nicht besprochen wurden, dass es denen aktiv verschwiegen wurde von Menschen, die schon Erfahrung hatten und so, um Menschen das Elternglück nicht zu nehmen, was ich auch einfach, also absolut Bärendienst der Freundschaft finde. Und zum Thema Adoption noch ein Gedanken. Die Hürden in Deutschland sind hoch, that's a fact. Ich denke, also ohne mich gut auszukennen, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, bitte nicht schubsen. Ich denke, die meisten dieser Hürden haben so schon Sinn im Hinblick auf Kindeswohl. Und wenn du nicht adoptierst, darfst, weil bestimmte Sachen nicht hinhauen, dann ist das vielleicht auch ein Indikator, dass du bei aller Liebe und so auch einem eigenen leiblichen Kind nicht das beste Leben oder idealste Leben bescheren kannst und dass so Idealvorstellungen von wie Sachen werden, vielleicht auch auf dem Prüfstand stehen. Aber ich sage ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster, das ist ein Hot Take.
Ich schubse nicht, weil dafür kenne ich mich auch zu wenig damit aus, aber ich habe dazu halt noch einen anderen Gedanken und der beinhaltet diese Idee von, ich habe ein eigenes Kind, um das ich mich kümmere, für die ich die Verantwortung trage, aber ich bin auch der Überzeugung, dass nur ich das kann und nur ich das richtig kann.
Und dass
also,
nur mein Kind zu mir passt.
Ja, so ein Stück weit hat es auch was mit so einem gewissen Anspruchsdenken zu tun, mit einem gewissen Besitzgefühl auch. Wenn ich halt Adoptionsverfahren einleite und ein Kind adoptiere, dann kümmert sich niemand anderes drum, niemand anders kann Entscheidungen für dieses Kind treffen. Das kann dann halt nur ich machen. Und dass wir uns das rausnehmen, dass wir glauben, dass wir die Einzigen sind, die dafür halt irgendwie prädestiniert sind. Ich glaube, da könnte man eine riesengroße Schleife drum drehen. Aber eigentlich war mein Gedanke noch ein anderer, nämlich der, wenn das nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, nehmen wir mal an, ich weiß, ich möchte gerne Kinder haben oder es hat sich geändert, ich möchte gerne Kinder haben. Und ich kann körperlich keine Kinder bekommen, weil ich nicht dazu in der Lage bin, weil mein Körper sagt nein. Ich kann nicht adoptieren, weil mein Geldbeutel nein sagt. Und ich kann keine Pflegemutter werden, weil aus welchen Gründen auch immer die Pflegeanträge nicht bewilligt werden oder was auch immer. Selbst dann würde ich sagen, ist es doch total verkehrt zu sagen, ja, okay, mein Wunsch hat sich nicht erfüllt. Ich werde jetzt auf ewig trauern. Also nichts gegen die Menschen, die das nicht können, ne? die nicht in der Lage dazu sind, Kinder zu bekommen und sich das doll gewünscht haben. So, ich weiß, was für ein harter Struggle das ist. Ich persönlich denke aber, es gibt Möglichkeiten da draußen, Einfluss zu nehmen auf Menschen und Menschen aus schwierigen Situationen halt rauszubegleiten. Das heißt nicht, dass wir alle retten können. Das heißt nicht, dass wir plötzlich mehr Menschen retten können. Aber es gibt so viele Leute da draußen, die Unterstützung brauchen. Und das sind nicht nur Kinder, das sind nicht nur Kleinkinder, das sind nicht nur Babys, das sind Teenager, es sind Grundschulkinder, es sind junge Erwachsene, es sind ältere Menschen, es sind Senioren, die da draußen Hilfe brauchen. Es gibt so viele Menschen, die Unterstützung gebrauchen könnten. Und genau dieses Netz, von dem wir die ganze Zeit sprechen, was wir uns gerne aufbauen wollen und in unserer schönen Vorstellung, die das brauchen. Und wenn ich das Bedürfnis habe, mich um andere zu kümmern, dann kann ich das auslagern. Es ist möglich und es wird gebraucht. Es ist sogar dringend nötig.
Ich sehe das genau wie du und trotzdem würde ich mich nicht, oder nicht, kein Konjunktiv, ich traue mich nicht, das gleichzustellen mit einem ein leibliches Kind haben oder bekommen, weil ich glaube tatsächlich diese, ich nenne es mal Gefühl und Verbindung, diese Kombination aus Gefühl und Verbindung von selber ein Kind gezeugt zu haben, ist irgendwo einzigartig. Und da wird bestimmt was, das bringt was mit sich. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wie Menschen darauf so sehr abfahren dann, dass das so auswegs- oder alternativlos erscheint, weil dann greift nämlich das, was du gerade umrissen hast. Und das führt mich zu einer Aussage, die ich super gerne tätige, mit der großen Prämisse, dass sie, weil das der Lauf der Dinge nun mal ist, halt absolut wertfrei ist und Leute fühlen sich davon meistens attackiert. Aber im Grunde dessen, wie es funktioniert und wie der natürliche Ablauf ist, ist Kinderkriegen immer egoistisch. Man macht es immer für sich. Sei es aus dem Wunsch, ich möchte unbedingt Eltern werden. Ich möchte dies, ich möchte das. Ich möchte jemanden haben, der sich später um mich kümmert. Ich finde Kinder einfach toll. Also es ist immer irgendwo egoistisch. Also der Ausgangspunkt liegt immer erstmal bei den Menschen, die schon da sind. Das ist ja völlig natürlich so, ne? Aber Menschen fühlen sich da so oft angegriffen. Und wenn ich das so sage, ist es plötzlich sehr oft, also sehr laut am Tisch. Und eine kleine Anekdote dazu. Ich habe vor kurzem in einer Runde gesessen, in der war ich der Jüngste. Und die älteste Person, würde ich sagen, Ende 40. Also eine Spanne von 20 Jahren. Ich als Jüngster am Tisch vasektomiert, Menschen am Tisch nicht vasektomiert, aber ganz klar kein Kinderwunsch. Ganz oft in Rechtfertigungshaltung gezwungen, ganz oft dann eben auch so, okay, keiner unserer Friends hat Zeit, also weil alle irgendwie Kinder bekommen haben, die dann einfach gelernt haben, ganz tolle Sachen zu zweit zu machen und ohne einen Freundeskreis auszukommen, was voll schade ist, weil hätte ich gerne mal gefragt, so, ob sie sich einen alternativen Freundeskreis irgendwie aufgebaut haben. Wir haben ja in der Folge Abrechnung Teil 2 auch so kurz skizziert Friends finden beim Älterwerden und was das so grob braucht und dass das challenging ist. Naja, dann saß da eine Person, die war nur unwesentlich älter als ich, 2 Kids und eine Person, die älteste am Tisch, auch mit, ich glaube, einem Kind. Und diese unterschiedlichen Perspektiven und Situationen und so wurden so gleichberechtigt und unaufgeregt und wertschätzend besprochen. Also alle haben sich für die jeweils anderen gefreut, für Wünsche, die dann in Erfüllung gegangen sind, für Visionen, die man sich erfüllt hat, für Entscheidungen, die getroffen wurden. Man hat super krass viel Verständnis gehabt für Konsequenzen, die das hatte, für Struggle, die es mit sich brachte. Und es war so ganz, wirklich so sehr wertfrei und ohne Vorwürfe, super verbindend, einfach in der Art und Weise, wie es besprochen wurde. Und das war das erste Mal, dass ich habe nicht das Wort egoistisch benutzt, aber dass ich so das beschrieben habe und es wurde halt nicht aufbrausend am Tisch. Und das war irgendwie eine super coole, also super coole Anekdote.
Ja, ich glaube, was ich häufig in solchen Diskussionen habe, ich benutze das ja genauso wie du, nicht erst seitdem wir uns kennen, sondern auch schon davor, dass es egoistisch ist, Kinder in die Welt zu setzen. Genauso gleichermaßen egoistisch sein kann, keine Kinder in die Welt zu setzen. Also es ist immer eine egoistische Entscheidung, ob ich Kinder möchte oder nicht oder ob ich sie produziere oder auch nicht.
Exakt, das und auch ist, das spielt in die Wertfreiheit mit rein.
Genau, das ist halt der wichtige Punkt dabei, um halt auch niemandem vor den Karren zu kacken. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen...
Vor den Karren kacken ist ja geil. Niemandem vor den Karren zu kacken. Schön. Ja, ganz schön. Ja.
Also der Punkt ist auch einfach, es wird es immer geben. Es wird immer Menschen geben, die Kinder haben wollen. Es wird immer Menschen geben, die keine Kinder haben wollen. Und es gibt dazwischen noch ganz viele andere Grauzonen. Menschen, die Kinder haben wollen, aber keine bekommen können. Menschen, die keine Kinder bekommen wollen, aber welche haben. All diese Dinge wird
Menschen,
es halt geben.
Menschen, die Kinder wollen und Kinder haben. Und Menschen, die keine Kinder haben und keine Kinder wollen.
Plus die Situation, dass ich auch das ändern darf.
Absolut.
Dass ich auch Entscheidungen durchaus bereuen kann. Das passiert ja nun mal auch in allerlei Hinsichten. Der Punkt ist aber, dass wir alle eigentlich in der Lage dazu sein sollten, zum einen mit veränderten Bedingungen umzugehen. Also auch wenn sich unser eigener Wunsch oder unser eigenes Denken dazu verändert, dass wir in der Lage dazu sind, mit dieser Situation umzugehen und flexibel darauf zu reagieren. Plus auch auszuhalten, dass sich auch unsere Ansichten über Dinge, unsere Haltung über Dinge durchaus verändert.
Und das ist ja was sehr Erwachsenes. Das ist ja was Progressives und was Cleveres. Sich wirklich anhand von Informationen und Erfahrungen auch selbst zu überdenken. Und was du in der letzten Folge, glaube ich, gesagt hast, ist an der Stelle sanft zu sich zu sein und zu wissen, ich habe damals die für mich richtige und nach bestem Wissen und Gewissen bestmögliche Entscheidung getroffen. Und jetzt hat sich die Ausgangslage halt verändert und jetzt würde ich das anders entscheiden. Aber das Ding ist, du wärst jetzt nicht in der Situation, wenn du damals anders entschieden hättest. Und ob du, wenn du damals anders entschieden hättest, heute in einer besseren Situation wärst, weißt du nämlich auch nicht. Also das ist ja dann auch immer so ein bisschen Augenwischerei, ne? Deswegen, Zeit ist halt einfach linear nach vorne so und da sanft mit sich selber zu sein, ist ultra holsam. Ja, voll. Und von in puncto Vasektomie nach vorne gedacht, habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht mehr so vielen Wochen meine erste Spermaprobe, die ich abgeben muss. Und dann wird da mit dem Mikroskop drauf geguckt, ob da alles clean ist. 2 Wochen danach muss ich nochmal eine abgeben. Und wenn beide clean sind, dann gilt die Vasektomie als erfolgreich und ich als steril. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn sie vor allem in der zweiten Probe noch Spermien finden. Was passiert, wenn das Ergebnis ist, Vasektomie war nicht erfolgreich. Ob dann nochmal nachgeschnitten wird via Po und ob ich das nochmal bezahlen muss oder ob das mit inklusive ist. Da habe ich mich tatsächlich nicht informiert. Da war ich ein bisschen short-sighted vielleicht.
Dienstleister dürfen doch nochmal nachbessern.
Also im Handwerk hast du es recht, dreimal nachzubessern.
Ja, eben.
Vielleicht frage ich ihn mal.
Warten wir auch erstmal die Probe ab und dann gucken wir
genau,
mal.
Genau, warten wir mal die Probe ab. Ich bin sehr, sehr emsig dabei, auch dazu für sorgen, dass die negativ wird. Also ich tue einfach, was ich kann, damit das ein Erfolg wird, weil das wäre voll schön. Das gäbe einfach sehr viel Ruhe und Sicherheit und nimmt sehr viel so Hintergedanken beim Sex. Wenn wir auf die Folge zurückgucken, wir haben mit Vasektomie angefangen, in der Mitte noch Vasektomie weitererzählt und am Ende einen Ausblick gegeben, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall auch ein Update geben in einer der nächsten Folgen, ob sie denn erfolgreich war. Das werden wir euch nicht vorenthalten. Und dazwischen haben wir vor allem 2 große Blöcke besprochen, nämlich einmal das, was sind Werte oder was ist Funktion von Familie, haben wir skizziert, vor allem im Sinne von Fürsorge, Klammer auf, im Alter, Klammer zu. Und der 2. große inhaltliche Block war, was wenn doch Kinderwunsch passiert. Was gibt's für Möglichkeiten? Wenn ihr Anmerkungen, Anregungen, Stories, Fragen habt zu Vasektomie, zu Familie, das ist ein Riesenthema und es ist sehr politisch und sehr persönlich, gerne per Mail, per Instagram DM, per Kommentar, bei Spotify oder Instagram. Wir freuen uns immer über Austausch und Input
auf
und Ergänzung.
Auf jeden Fall her mit euren Erfahrungen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was von eurer Seite da alles kommt.
Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne war das eine weitere Folge von
Bedingt beziehungsfähig,
der zur Adoption freigegebene Podcast. Mit Pi
und Merten.
Tschüss.
Tschüss. Zur Adoption freigegeben.